Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Heute mit Matthias Frieber an einem Abend in der Fußball-Champions League. Guten Abend. Es läuft die Schlussphase bei den Partien Borussia Dortmund gegen Brügge und Paris Saint-Germain gegen RB Leipzig. Wir blenden uns ein in die laufende Schlusskonferenz und beginnen bei Paris gegen Leipzig beim Stand von 1:0 für die Pariser. Der Reporter ist Jan Günther.
Kein Haaland eingewechselt im zweiten Durchgang, aber hat sich keine Torchance erarbeiten können. Wieder ein paar Sekunden runter von der Uhr für Paris, tickert die Zeit runter. Es gibt den Freistoß für PSG von der rechten Außenbahn. Berati wird das machen, der Ball liegt da fast auf der Außenlinie. Es sind noch so 20 Meter bis zur Grundlinie. Dauert, bis der Freistoß ausgeführt wird. Na klar, Paris mogelt sich, möchte ich was sagen, hier über die 90 Minuten plus Nachspielzeit. Ein biederer Auftritt in Durchgang Nummer 2 und Leipzig mit der Balleroberung. Und der lange Ball von Konaté auf Sörloth. Der steht als Wandspieler mit dem Rücken zum gegnerischen Kasten da und kann erst einmal nicht rankommen. Das Ärgerliche wäre, mit diesem 0:1 hätte Leipzig den direkten Vergleich verloren. Aber weiterhin wäre alles offen in Richtung Achtelfinale. Und für den BVB, Stefan, in Richtung Achtelfinale sieht es ja richtig prima aus.
Ja, da ist nicht nur alles offen, sondern die Tür steht jetzt meilenweit offen. Das Spiel ist aus. Dortmund ist Tabellenführer mit 9 Punkten nach diesem 3:0 gegen Brügge. Und die sind auf Platz 3 der Gruppe, jetzt schon 5 Punkte hinter dem BVB. 1:0 Torschütze Haaland in der 18. ins kurze Eck flach. 3:0 Torschütze Haaland in der 60. ins lange Eck und dazwischen Weltklasse Jadon Sancho zum 2:0. Ein Freistoß aus 20 Metern in den Winkel. Die beiden 20-Jährigen waren wieder mal die Größten. Dortmund 3, Brügge 0. Hier ist Schluss. Bitte Paris gegen Leipzig mit Jan Günther.
Noch 120 Sekunden für RB, um hier auf das 1:1 zu gehen. Wir sind an der linken Eckfahne der Leipziger. Da ist es eng, 5, 6 Spieler, Paris im Ballbesitz. Und dann gibt es den Flankenball im Zentrum. Da ist Moise Kean im Zentrum, kommt aber nicht ran an die Kugel. Und Leipzig spielt es aber nicht sauber hinten heraus. Nochmal PSG und die machen es jetzt gut, weil sie den Ball halt in der Hälfte der Leipziger halten. Weit, weit weg vom eigenen Kasten, vom Kasten von Keylor Navas. Und Leipzig, kommen die nochmal rein in eine Situation, in eine Kontersituation. Gibt es noch den Torabschluss erst einmal. Wieder PSG, aber dann gibt es diesen Abschluss von Pablo Sarabia, dem Spanier, der gekommen ist für Kylian Mbappé, beziehungsweise für Neymar ist er reingekommen in die Partie, aber der ist für Guleci kein Problem. 60 Sekunden noch, Balleroberung von PSG und Neymar und Mbappé auf der Tribüne feuern ihr Team an. Das wäre ein wichtiger Erfolg, nicht nur für die Superstars, auch für Thomas Tuchel. Man sagt ja, dass man sich im nächsten Sommer auf jeden Fall trennt und geht das hier in die Hose mit dem Achtelfinale, dann vielleicht sogar schon früher. Rauf auf den Platz, 50 Sekunden noch. Marcel Sabitzer, der Österreicher, der den Ball in die gegnerische Hälfte bringt. Und da ist Sörloth, der hat ein bisschen Platz auf der linken Seite, könnte reingehen in den 16er Flankenball. Und dann ist Justin Kluivert auf der rechten Seite im 16er, bringt den Ball auf Dayot Upamecano, der Franzose aus der Innenverteidigung, mit nach vorne gekommen. Und dann spielen sie den Ball nochmal zurück. Da ist Adara, der Sabitzer könnte abziehen auf 16 Meter, macht er auch abgeblockt. Abgeblockt und die Uhr. Nur noch 25 Sekunden Zeit für RB Leipzig. Nochmal der lange Ball von Konaté von der Mittellinie. Ran an die 16er Kante. Das Paulsen legt den Ball ab auf Sörloth. Der muss sich drehen. Steht mit dem Rücken zum gegnerischen Tor. Angelinho von der linken Seite. Flaches Ding rein auf Haidara. Und Paris kann wieder klären. Der lange Ball. Ball ist in der Hälfte von RB Leipzig. Und Nachspielzeit ist jetzt eigentlich um. War's das? Das war's. Paris gewinnt gegen RB Leipzig mit 1:0.
Jan Günther und Stefan Kaußen mit der Schlussphase in der Champions League. Der BVB also 3:0 gegen Club Brügge. In der Gruppe F hat auch Lazio Rom gewonnen, 3:1 gegen Zenit St. Petersburg. Leipzig verliert, wie gehört, 0:1 bei Paris Saint-Germain. Manchester United bezwingt in der Gruppe Başakşehir Istanbul mit 4:1. Schon im Achtelfinale sind in Gruppe E Sevilla und der FC Chelsea. Beide gewannen heute mit 2:1. Sevilla in Krasnodar, Chelsea in Rennes. Bleibt noch Gruppe G. Barcelona auch schon fürs Achtelfinale qualifiziert, durch ein 4:0 in Kiew und in letzter Sekunde auch Juventus Turin heute durch ein 2:1 gegen Budapest. Vor 2 Jahren, da spielte auch noch der FC Schalke 04 in der Königsklasse. Jetzt ist der Club, so scheint es, im Selbstzerstörungsmodus. Seit Januar kein Sieg mehr in der Bundesliga und heute zog der Club gleich einige personelle Konsequenzen. Jan Wochner.
Amina Ried bekomme eine Denkpause nach Fehlverhalten, hieß es. Nabil Bentaleb ist bereits zum wiederholten Male auf Schalke suspendiert worden. Der Verein möchte den Spieler so schnell wie möglich loswerden. Sicher den Verein verlassen wird Stürmer Vedat Ibisevic, der erst im Sommer zu Schalke gestoßen war. Sein Vertrag wird zum Jahresende aufgelöst. Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider erklärte, Ibisevic und Schalke hätten einfach nicht zusammengepasst. Ibisevics Handgreiflichkeiten im Training gegen Co-Trainer Naldo angeblich keinen Einfluss auf die Entscheidung gehabt. Auch den Vertrag mit Kaderplaner Michael Reschke hat Schalke einvernehmlich getrennt. Es war ein Tag mit Knalleffekt beim Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga.
Und noch eine Personalie aus Liga 2. Der SV Sandhausen hat sich von Trainer Uwe Koschinat getrennt. Auch wenn heute Dienstag und nicht Freitag ist, weiter geht es hier mit For Future, und zwar mit der Initiative Sports for Future für einen klimaschonenden Sport. Die Initiative kooperiert ab sofort mit der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima. Und bei der Vorstellung eines Projektes heute ist auch die Fußball-Bundesliga schnell ein Thema gewesen. Maximilian Rieger mit den Einzelheiten.
Fast 60.000 Bäume müssten gepflanzt werden, um den CO2-Fußabdruck der Stadionbesucher an einem normalen Spieltag in der ersten Bundesliga auszugleichen. Im Moment sind es aufgrund der Geisterspiele natürlich deutlich weniger. Und wenn es nach Bundesentwicklungsminister Gerd Müller gehen würde, dann würde der Fußball diese Chance nutzen.
Die Bundesliga sollte sich komplett ein neues Image geben in dieser Krise, sich die nächsten Jahre klimaneutral stellen.
Die Vereine könnten zum Beispiel damit anfangen, ihre Fanartikel nachhaltig herstellen zu lassen. Bis jetzt tun das nur wenige Clubs. Langfristig sollten die Vereine komplett nachhaltig arbeiten.
Es ist kein Mirakel, einen Bundesliga-Club klimaneutral zu stellen, Schritt für Schritt. Es ist auch finanzierbar und es nutzt auch der Reputation. Denn grün sollten alle sein, nicht nur Werder Bremen.
Verbindliche Vorgaben im Lizenzierungsverfahren der Bundesliga könnten diesen Prozess beschleunigen. Wenn die DFL vorgibt, dass jeder Club ein Nachwuchsleistungszentrum haben muss, dann könnte sie die Vereine auch zu Maßnahmen für Klimaschutz bewegen. Bundesentwicklungsminister Müller ist von solchen Vorgaben allerdings kein Fan.
Jetzt setzen wir erstmal auf Einsicht und Freiwilligkeit. Und dann wird es darum gehen, legt man gemeinsame Standards fest.
Dietmar Hopp, Mäzen der TSG Hoffenheim und finanzieller Unterstützer von Sports for Future, hält es hingegen für notwendig, die Vorgaben in die Lizenzierung aufzunehmen. Allerdings nicht jetzt.
Der jetzige Zeitpunkt wäre nicht der günstigste, wenn man sagen würde, naja, 2 oder 3% des Umsatzes müssen abgeführt werden für Klimaschutz, dann wird es einen Aufstand geben.
Sobald es aber flächendeckend einen Impfstoff gäbe, würden sich auch die Clubs wirtschaftlich erholen. Dann sei es Zeit zu handeln. Selbst bei der Verteilung von Fernsehgeldern könnten Nachhaltigkeitskriterien eine Rolle spielen.
Das wäre natürlich ein durchaus weitreichender Schritt, den man erst nach der Pandemie, Corona-Pandemie, angehen sollte. Dann aber mit großer Ernsthaftigkeit. Absichtserklärungen dürfen dann nicht mehr ausreichen.
Auch in dieser Woche geht in München der Prozess gegen den Erfurter Arzt Marc Schmidt weiter, dem vorgeworfen wird, Kopf eines Dopingnetzwerks zu sein. Heute wurde er von einer früheren Weltklasse-Radsportlerin schwer belastet. Mehr dazu von Sebastian Krause.
Die ehemalige Weltklasse-Mountainbikerin Christina Kollmann-Forstner hat den angeklagten Arzt Marc Schmidt heute im Zeugenstand belastet. Es ging um ein neues Dopingpräparat, das an der Radsportlerin getestet worden war. Schmidt habe ihr gesagt, das Mittel sei steril und es könne nichts passieren. Wenn sie aber gewusst hätte, so die Österreicherin heute, welche Nebenwirkungen es geben kann, hätte sie es nie ausprobiert. Bei dem Präparat handelte es sich um rote Blutkörperchen in getrockneter Form, eine Art Pulver, rote Flocken, die in Kochsalz aufgelöst, der Radsportlerin in die Vene gespritzt wurden. Ihr Gesundheitszustand habe sich danach verschlechtert. Ihr sei es extrem kalt geworden, Hände und Füße waren kaum noch durchblutet. Der Urin rot gefärbt, sagte Kollmann-Forstner heute. Als alles wieder draußen war aus dem Körper, sei es ihr wieder besser gegangen. Schmidt habe ihr gesagt, dass das Mittel aus Amerika stamme und unter Spitzensportlern offenbar schon im Umlauf sei. Es soll den Sauerstofftransport im Blut erhöhen, eine Revolution des Blutdopings also, die gleiche Wirkung, nur viel einfacher, weil man sich das Blut abnehmen und zurückführen sparen würde. Nach dem gescheiterten Versuch hätten sie es aber nicht weiterverfolgt. Marc Schmidt hatte in seiner Erklärung vor einigen Wochen den Vorwurf der Körperverletzung zurückgewiesen. Das Präparat zu testen sei einzig und allein die Entscheidung der Sportlerin gewesen, so Schmidt.
Siebenmal Paralympics Gold, 11 Weltmeisterschaftstitel. Die ehemalige Monoskifahrerin Anna Schaffelhuber ist heute vom Deutschen Behindertensportverband zur Parasportlerin des Jahrzehnts gekürt worden.
Parasportlerin des Jahrzehnts ist echt wirklich richtig cool. Mich freut es total. Ich meine, es ist schon immer was sehr, sehr Besonderes gewesen, wenn man einfach ja Sportlerin des Jahres einfach geworden ist. Und ich denke, wenn man dann zurückschaut, dass man das dann aber geschafft hat für komplette 10 Jahre.
Auf den Plätzen 2 und 3 Andrea Esker und Verena Bentele. Das war Sport aktuell mit Matthias Friebe. Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.